Der Visun Podcast.
So, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Visun Podcast. Heute mit Sascha Quade. Ich freue mich sehr, Sascha, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, hier sozusagen in dein portables Studio.
Ja, wir haben ein bisschen gebraucht, bis das mit dem Termin endlich zustande kam, aber dafür soll es jetzt umso schöner werden.
Wir sind halt Reisende, ne? Muss man sagen. Wir reisen nicht nur im Kopf, sondern auch in echt, und deswegen ist klar, aber ich freue mich auch, dass wir zusammenkommen.
Ja, genau. Du hast mir auch gerade erzählt, dass du gereist bist zuletzt und hoffentlich noch ein bisschen Energie davon in dir trägst.
Voll. Ich trage die Energie in mir, und es fällt auf, dass auch so langsam die Sonne länger scheint. Das ist noch so auch sehr schön, muss ich sagen. Du musst entschuldigen übrigens, manchmal verfalle ich in meinen Berliner Heimatdialekt, was ich ja in der Moderation nicht mache. Da beherrsche ich mich, damit ich alle auch abholen kann. Aber wenn ich mich besonders wohlfühle in so einem zwischenmenschlichen Zweiergespräch, dann kann es schon mal vorkommen, dass ich rumberliner. Da entschuldige ich mich auch bei deinen Hörern und Hörerinnen
natürlich. Es ist mir zugegebenermaßen auch gerade eben erst aufgefallen, dass wenn wir uns unterhalten haben in der Vergangenheit, gefühlt mehr auf Hochdeutsch unterhalten. Also es ist mir zumindest jetzt erst bewusst geworden. Also du hättest mir jetzt auch nicht erzählen können, dass du in Rheinland-Pfalz geboren bist. Also
ich erinnere mich, wir haben uns nie verstanden, weil wir so klar gesprochen haben.
Nee, aber es kommt durch. Also vielleicht mag das auch das Umfeld sein.
Wahrscheinlich.
Man sagt mir ja auch nach, dass ich ins Düsseldorferische verfalle, wenn ich in der Heimat bin. Also was mir persönlich aber nie auffällt, wie auch immer. Wir wollten heute mal so ganz allgemein über dich, über deine Tätigkeit natürlich hier bei Nickelodeon und so weiter sprechen. Aber was mich mal interessieren würde, ich habe auch einiges so nachgelesen darüber, wie so die Anfänge bei dir waren. Erzähl doch mal netterweise, wie das bei dir quasi überhaupt alles wie das so gestartet ist, wie das so zustande kam, du hast ja früh mit Theater angefangen, war das das Erste, oder hast du schon vorher gewusst, so, ja, das ist jetzt so ein Zwischenschritt, also wie ging das los?
Nee, tatsächlich nicht, ja, das ist ja erstaunlich, dass du das weißt mit dem Theater, da erinnere ich mich immer gerne dran. Wegen der Schulzeit habe ich Theater gespielt, weil mein bester Freund Theater gespielt hat, und da habe ich, glaube ich, gelernt, einfach ein bisschen mit mir, meinem Körper, mit meiner Persönlichkeit mich auszuprobieren, und mochte das im Team dort performativ tätig zu sein auf der Bühne und dann Verantwortung zu bekommen als kleiner abgebrochener Schüler, sagen wir mal. Und das fand ich sehr schön. Da gab es in Berlin ein paar Angebote und das habe ich wahrgenommen. Wie kam das eigentlich alles? Ich glaube, durch meine erste Freundin. Da war ich in der glücklichen Position, dass die in so einer Schauspielagentur war oder gewesen ist, und da habe ich überlegt, das probiere ich auch mal. Ich kam mal mit zum Casting bei ihr, und da haben sie ein Pärchen gesucht, was sich küsst, ein jugendliches Pärchen für ein Musikvideo, und tatsächlich bin ich es dann geworden mit ihr. Wie schön. Sonst hätte sie nämlich irgendjemand anders geküsst. Das hätte ich natürlich nicht gewollt. Und dann habe ich mich dafür interessiert und bin auf die Suche gegangen nach Agenturen und bin dann regelmäßig zu Vorsprechen gegangen.
Und nach Agenturen, die dich vermarkten?
Die mich nicht vermarkten, sondern die mich vermitteln als Darsteller.
Ja, aber das ist ja schon sehr professionell, der Gedanke, ne, in so einem Alter
zu sagen. Ja, so. Ne, ich war 15, 16, ich wollte nebenbei Geld verdienen, und nachdem ich gemerkt habe mit dem Zeitungsaustragen, da habe ich ein bisschen die Arschkarte gezogen gehabt, weil während andere in Hochhäusern Zeitungen verteilt haben und man hat pro Zeitung Geld bekommen, durfte ich nur in den Einfamilienhaussiedlungen verteilen. Das bedeutet, um auf mein Geld zu kommen, musste ich da auf jeden Fall Samstag und Sonntag richtig mit dem Fahrrad unterwegs sein. Naja, und dann kam die Möglichkeit Komparserie. Unser Charlie wurde damals in Berlin gedreht, und ich durfte hin und wieder mal dort durch die Kamera wischen und als Komparse tätig sein. Und dann hat man sich mit den Leuten unterhalten, und da hat man sich interessiert, wie geht es hier, wie funktioniert es. Dann noch mit dieser Theatertätigkeit wusste ich, okay, nicht alles im Fernsehen ist real. Es gibt also Leute, die da arbeiten. Ja, und dann habe ich ein paar Castings absolviert und die ersten 2 Jahre bin ich einfach nur zu Vorsprechen gegangen, aber das war eine schöne Übung für mich. Und für mich hat sich's immer dann schon gelohnt. Ich bin aus dem Vorsprechen rausgegangen, und wenn das schön war dann und ich eine andere Rolle spielen konnte, hat's sich gelohnt. Ja, und dann habe ich aber irgendwann die ersten Aufträge bekommen, Kurzfilme und Musikvideos, in denen ich dann ja, darstellerisch tätig sein konnte. Ich meine, jetzt lacht man darüber, aber damals war das, wow, du darfst in einem Musikvideo auftauchen mit einer Rolle. Das war schon was Besonderes.
Hast du ein paar Beispiele? Kennt man da was?
Ja, ich weiß nicht, ob man die noch kennt. Kim Sanders, ich weiß nicht, ich war damals, glaube ich, auch als Komparse bei Rosenstolz dabei und so weiter. Ich weiß nicht, ob man viele kennt. Es waren auch viele Newcomer, die dann auch schnell wieder, sag ich mal, raus waren aus dem Geschäft.
Ja,
aber
gut, das ist in der Musikindustrie ja relativ üblich fast, ne?
Ja, schon. Aber es war auch schön. Ich habe damals auch kennengelernt, was mein späterer Beruf werden sollte. Nicht nur vor der Kamera zu stehen, sondern auch dahinter aktiv zu sein. Weil ich war dann eine lange Zeit nach der Schule, dann habe ich Zivildienst gemacht, war im Ausland. In Kanada nochmal 3-4 Monate. Und danach habe ich bei einer Musikvideo-Filmproduktionsfirma angefangen. Als Produktionsassistent, und da habe ich dann mal richtig den Einblick bekommen. Und das hilft mir heute auch in meinem Dasein hier als Moderator.
Aber also ich finde es ja ganz beeindruckend, dass man quasi in der Schulzeit im Grunde schon nach einer Agentur, die einen vermittelt, sucht, dass man quasi regelmäßig zu Vorsprechen geht und so. Also wo kommt dieser Ehrgeiz her? Wo kommt die Motivation her? Das ist ja wahrscheinlich um dich rum, dürften ja wahrscheinlich nicht nur Leute gewesen sein, die so gepolt waren, sondern wahrscheinlich Leute, die so, oh, ich gehe zum Fußball und wir machen jetzt immer Schule zu Ende und dann gucken wir mal, was so passiert, oder?
Ja, nee, überhaupt nicht. Tatsächlich, ja, um mich rum waren keinerlei Menschen, die ähnlich getickt haben in dem Moment wie ich. Maximal mein bester Freund Daniel, mit dem ich auch immer noch befreundet bin. Sowohl durch ihn und die Theatertätigkeit, als auch durch meine erste Freundin und das Wissen, okay, es gibt also Leute, die schauspielerisch unterwegs sind und die aber vertreten werden durch andere Menschen, ja, habe ich erstmal dieses Wissen bekommen. Und genau, ich glaube, ich weiß nicht, ich muss ehrlich sein, ich war GZSZ-Fan damals und dann gab es immer schon so Ausschreibungen, werde Komparse bei GZSZ. Also da erstmal das erste Fremdwort, was ist denn Komparse? Dann, aha, das ist irgendwie organisiert. Dann im nächsten Schritt zu checken, ey, du hast eigentlich Bock drauf, vor so einer Kamera oder vielleicht in dem Umfeld einer Kamera stattzufinden. Und da gibt's Leute, die das vermitteln. So hat es begonnen. Also ich war neugierig. Ich glaube, das ist es. Und das ist auch, glaube ich, der rote Faden, der sich durchzieht. Ich habe diese extreme Neugier immer für neue Dinge gehabt. Und zum Beispiel war es so, dass ich im Abitur später, also ich habe auch viele verschiedene Schulen absolviert, Realschule, Abitur, mal wieder runtergeflogen, hin und her. Ja, man muss ja flexibel bleiben. Und
war ja auch nicht so viel Zeit, wenn du immer beim Vorsprechen warst.
War nicht so viel Zeit. Wo war ich stehen? Genau, während des Abiturs hatte ich den Kunstleistungskurs mit einem Problem. Ich konnte nicht malen. Aber ich hatte eine super Lehrerin und die hat gesagt, nähert euch dem Thema mit welcher Kunst auch immer. Und dann habe ich die Videokunst für mich entdeckt, weil da konnte ich dann anders kreativ sein. Und das war super wichtig. Und da merke ich immer, wie wichtig auch so Impulsgeber sind, Vorbildfunktionen, also Vorbilder und Mentoren. Ja, es war wichtig. Habe ich verschiedene Menschen in meinem Leben gehabt, die kann ich, glaube ich, heute an einer Hand abzählen. Und dann weiß ich, wie diese Collagenarbeit ich, also Sascha Quade, die Collage, wie die zustande gekommen ist.
Und wie kam es dann wie kamst du zu Nickelodeon? Wie kam der Kontakt dann zustande?
Über die Agentur, eine Ausschreibung durch einen Sender, der damals anonym bleiben wollte, mit einem Format, das anonym bleiben wollte, um erstmal, ich glaube im Nachhinein, man wollte einfach nicht, dass die Leute wissen, um wen es geht. Man wollte erstmal ganz neutral Menschen kennenlernen, die in Frage kommen könnten. Und da gab es eine Ausschreibung, da habe ich beim Online-Casting mitgemacht, 2-3 Runden, dann wurde ich eingeladen.
Also die war gar nicht bewusst, dass es sich um einen Kindersender handelt?
Nee, doch, ich wusste, ich konnte mir vorstellen, dass es sich um einen Kindersender handelt, weil die Vorgaben fürs Vorsprechen waren so gelegt, man sollte Interviews führen, man sollte, die Dinge, die man über sich erzählen sollte, waren schon sehr, haben in der Fantasiewelt stattgefunden. Mhm. Also da dachte ich jetzt nicht, dass die ARD gerade einen neuen Nachrichtensprecher sucht. Aber genau, ich bin dann 3-mal online und dann war ich 2-mal, 3-mal in Realität da und dann hat die Produktionsfirma damals mich ausgewählt und der Sender dann auch. Das war vor 5 Jahren.
Ja, okay. Das ist auch eine ordentliche Zeit, ne? Also ist viel passiert in der Zwischenzeit.
Ja, ist viel passiert, hat sich viel entwickelt. Was damals angefangen hat eigentlich als, oh toll, da ist jemand, der verspricht mir 4 Tage im Monat auf Garantie zu arbeiten für ihn. Als Selbstständiger, der ich damals war, ich habe mich als Filmemacher selbstständig gemacht, als Regisseur, war das Gold wert, weil in dem Alter sich selbstständig zu machen als Filmemacher, ist, sage ich mal, du hast viele Aufträge, aber keiner bezahlt dafür, weil du halt ein Newcomer bist, ist ja auch klar. Deswegen war das für mich toll zu wissen, okay, da gibt's einen Sender, der macht mit dir Dinge oder du darfst dich dort entfalten, und für Dinge begeistert, die dir wirklich Spaß machen. Und du hast 4 Tage im Sack pro Monat. Das war schon mal gut und wichtig, aber damals hatte ich noch nicht das Selbstverständnis, mein Hauptberuf ist Moderation, ich bin Moderator. Das habe ich ganz oft auch nebulös den Leuten vermittelt. Also habe gesagt, ja, ich bin Filmemacher und manchmal mache ich noch Moderation, aber dann wurde es immer mehr und irgendwann habe ich gesagt, hey, das ist ein total krasses Privileg, dass du das machen darfst, du musst dich jetzt mal dafür interessieren. Und dann habe ich mich auch bewusst weiterentwickelt, Coach, also ein paar Coachings gemacht, mich mit Leuten und Mentoren unterhalten, Mentorinnen auch an meiner Seite gehabt. Und das war toll. Und heute kann ich selbstbewusst sagen, ja, ich bin Moderator und Filmemacher.
Und gerade bei einem Kindersender hast du ja im Grunde auch noch eine Situation, ich vergleiche das mal mit so Autofirmen, die haben ja irgendwann auch festgestellt, dass man ja so die Basis für ihr Modell oder ihre Marke ja in der Kindheit legt. Das heißt, die Kinder, die entscheiden ja schon sehr früh mit, ob sie das Fahrzeug also ob das in der Familie jetzt genommen wird als nächstes. Und da Markenbildung wird sehr früh, findet ja früh statt. Und jetzt gibt's ja Kinder, die quasi mit dir aufwachsen oder aufgewachsen sind. Das heißt, das ist ja schon was, das darf man, glaube ich, gar nicht unterschätzen, so im Sinne auch, dass du, wenn du jetzt 5 Jahre sagst, das ist für ein Kind, was vielleicht 6 war und jetzt 11 ist, ist das ja eine wahnsinnig lange Zeit, also gefühlt ihr ganzes Leben so. Und merkst du das? Also ist das irgendwie so eine Art Unterschied zu, ich sag mal, sonstigen Moderationen oder anderen Themen so, dass man da irgendwie ja mit einer ganz anderen Zielgruppe, auch mit einer ganz anderen Relevanz in der Zielgruppe irgendwie so ist?
Ja, also ich glaube, so richtig angekommen ist noch nicht und ich glaube, das wird auch, also erst passieren, wenn ich dann irgendwann beim Sender vielleicht nicht mehr sein werde, zu realisieren, dass du mitgestaltet hast. Also ich realisiere das schon in Teilen, dass ich mit sozialisiere. Also ich wirke auf Kinder ein, weil ich eine Art Vorbildfunktion ja habe. Und das checke ich schon auch in meiner Arbeit.
Wie begegnen die dir auf der Straße?
Also man erkennt mich. Ich bin aber nicht wie ein Star für sie, sondern ich bin eher wie ein Geschwisterkind. Ich bin die Verbindung zu ihren Stars. So erkennt man mich.
Aber du polarisierst ja zumindest nicht im Sinne dessen, dass ein Kind ja kann ja eigentlich keine negativen, sondern eben immer nur positive Assoziationen haben. Das ist doch eigentlich schön, oder?
Ja, das ist super schön. Also ich merke, dass es viele positive Auswirkungen hat auf den Alltag. Ich war gerade letzte Woche eine Woche an einer Schule in Brandenburg und habe dann Workshop machen dürfen. Und das ist eine Schule gewesen, die vielleicht in einem Umfeld stattfindet, wo es nicht nur Sonnenschein gibt und da gibt's auch viele Kids, die halbstarke, die gern mal einen dicken Max markieren, sag ich mal, aber als sie mich dann gesehen haben, haben die doch mehr, also das fand ich total überraschend, haben gesagt, oh, Sascha, also als ich dann zu jemandem gesagt habe, Alter, mach mal deine Füße da bitte von dem Tisch runter, und er so, ja, okay, Sascha, weil du es bist. Da dachte ich so, oh, okay, ey, du hast ja hier einen Hebel, der ist länger als von manch einer Lehrerin, von manch einem Lehrer, das ist toll, aber mit dieser Verantwortung muss man natürlich auch umgehen. Ja. Und das versuche ich dann zu machen, egal ob jetzt in meiner Sprache, ob in der Auswahl der Bilder, die ich auch auf Social Media teile, also da habe ich schon immer dieses zweite Auge drauf, wo ich sage, okay, Achtung, jetzt nicht nur machen, weil du es lustig findest, sondern auch nochmal gucken, was die andere Person, die vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe mit dir vom Wissensstand ist, was könnte die mit dem Bild machen? Mhm. Also ich will natürlich auch nicht in Teufels Küche kommen und ich bin auch immer vorsichtig, dass ich jetzt mit Kids nicht alleine im Raum bin oder so. Man muss sich ja vor vielen Momenten auch schützen. Es gab mal Momente, da ist mir ein Kind ein bisschen zu nahe gekommen und wollte da meine Telefonnummer haben. Also es hat sich so an meine Schulter angelehnt und da habe ich gesagt, stopp, bis hierher und nicht weiter. Mhm. Ich bin ein fremder Mensch für dich. Du kennst mich zwar und manchmal ist es ja auch so, dass die Kinder einen häufiger sehen als die Eltern vielleicht. Kommt ja alles vor. Aber ich kann ja immer noch ein Arschloch sein und das muss jedes Kind auch immer wieder überprüfen bei einer realen Begegnung. Ja. Ist der wirklich cool oder ist der nicht cool? Ja. So, und ich finde, und das ist zum Beispiel was ich denen dann gerne auf den Weg gebe. Ich umarme auch jetzt nicht jedes Kind. Das sieht man ja viel bei Social Media Stars, dass sie jede Person umarmen. Da bin ich immer ganz klar. Das gibt erstmal einen kurzen Moment der Irritation. Warum umarmst du mich nicht? Und dann sage ich, ja, ich will einfach, dass wir uns erstmal so begegnen und kennenlernen, bevor wir irgendwie da wirklich diese Körperlichkeit zulassen. Ja.
Aber das ist ja im Grunde auch jetzt beispielsweise jetzt beim Slimefest oder so, wenn du dann auch auf der Bühne stehst, das ist schon eine Zielgruppe, die ist anspruchsvoll, ne, auf ihre Weise. Da hast du ja schon noch ordentlich was zu leisten, ne?
Ja, die ist anspruchsvoll, die fordert, aber genau deswegen mache ich es ja, weil ich will auch nicht einschlafen. Kann ich ja noch machen, wenn ich alt bin, aber ich mag, dass sie so fordernd sind. Vor allem auch, das merkst du in Interviews, das merkst du in zwischenmenschlichen Gesprächen. Wenn die realisieren, dass du denen nicht zuhörst, dann lassen sie dich eiskalt fallen. Ja. Und da sehe ich ja auch blass aus als Moderator. Deswegen habe ich ja das Interesse, denen auch wirklich zuzuhören. Und ich finde es ja spannend. Eigentlich ist es ja immer eine Chance für mich, also in ein anderes Leben zu gucken. Jeder Mensch ist anders und deswegen nutze ich die Chance auch immer wieder, eine andere Perspektive einnehmen zu dürfen, dann durch Nickelodeon und durch die Live-Events. Das haben wir ja nicht immer gehabt, dass wir Live-Events hatten. Wir haben ja ganz viel Studio gemacht.
Das ist eine ganz andere Situation, ne?
Von so Sitcom-Charakter, wie man es aus Amerika kennt, dass da permanent Publikum ist, davon können wir ja nur träumen, aber wir kommen näher daran, ne? Wir haben halt Slimefest, die KCAs, solche Dinge, und da freut's mich dann schon. Also ist manchmal auch irritierend, weil ich es vielleicht nicht kenne, aber ich denke, ey, ich bin doch nur, guckt doch keiner, was denn? Also wenn man jetzt nur für sich ist, denkt man, okay, du machst deinen Job, ist dein Handwerk, du machst es gut, und wenn du nach Hause gehst, dann willst du es gut gemacht haben. Und dann kennst du deinen Kollegen und Kolleginnenkreis, aber dann realisierst du ja nicht, wie viele tausende Leute das gesehen haben. Ja, ja. Das wird dir dann erst bewusst auf diesen Veranstaltungen. Dafür bin ich sehr dankbar.
Und hast du eigentlich, was so Moderation angeht, irgendwelche Vorbilder, wo du sagst, also den fand ich immer schon, oder da habe ich früher mich immer so ein bisschen dran orientiert. Also im Comedian-Bereich war ja mal, früher war Harald Schmidt immer so das Nonplusultra, und es gibt ja so bestimmte Leute, auch international, wo alle immer sagen, also der ist es. Hast du da irgendjemanden, wo du sagst, der hat mich, muss ja jetzt nicht aus dem direkten Bereich, aber irgendjemanden, wo du so gesagt hast, also den fand ich immer toll?
Da muss ich ehrlich sein, aber also nee, da muss ich ehrlich sein, da kenne ich, also da habe ich kein direktes Vorbild. Ich kollagiere mir dann auch immer gerade das zusammen, was ich brauche. Und selbst wenn ich es hätte, ich habe eine große Schwäche, und das ist, ich habe so eine Art Namensvergesslichkeit. Ja. Und selbst wenn ich jetzt jemanden wüsste, könnte ich dir den Namen nicht nennen. Das, okay. Daran muss ich arbeiten, ja, aber jeder Mensch hat Schwächen, wa? Das macht mich auch zu einem menschlichen Mensch. Kai, aber deinen Namen weiß ich, das ist das Wichtigste jetzt erstmal für den Moment.
Wir haben ihn ja extra hingeschrieben.
Noch, ne? Ansonsten ist es aber so, dass ich mir nicht nur Moderationsvorbilder suche, sondern tatsächlich auch in allen performativen Künsten. Ne? Ich gucke mir auch Artists an, Musikerinnen, Musiker, und schaue, wo kann ich mich da bedienen, weil irgendwie das, was ich beim Kinderfernsehen mache, ist nicht nur moderieren und sprechen. Ja. Es läuft zwar viel über die Sprache, aber es läuft ja noch viel mehr über die Gestik, die Mimik, Performance, ja, die Kids in dem Alter, die wir bedienen, die gehen steil und mit irgendwelchen Choreografien, ja, also ich muss da auch körperlich immer wieder am Ball bleiben. Ja, also wer mich nicht kennt, ich hab Sixpack, Astralkörper, 1A, sportliche Figur. Oh. Nee, nicht ganz so, aber ich bleib neugierig so, und da freue ich mich natürlich immer, wenn ich auch so berühmte Persönlichkeiten wie Nikita Thompson antreffen kann, mit der ich die Co-Moderation im letzten Jahr beim Slimefest gemacht habe. Nein, in diesem Jahr, Entschuldigung. Und sie ist ja eine astreine Choreografin, und sich da einfach mal anzugucken, was da für eine Körperspannung ist. Also Entertainment. In Deutschland ist Entertainment noch in den Kinderschuhen. Und das begreife ich immer dann, wenn ich auch mal nach Amerika gehe.
Siehst du das noch so? Also es professionalisiert sich ja alles, so gerade der Comedy-Bereich hat sich ja unheimlich entwickelt. Aber siehst du das so? Also ist das wirklich noch ein großer Unterschied? Also
ich denke, dass wir in Deutschland ganz viele Menschen haben, die Entertainer, Entertainerinnen sind. Wir haben aber noch nicht die Menschen, die das Geld bereitstellen für diese Menschen, um ihrer Kunst nachzugehen, die ausreichend vertrauen. Ich glaube, Vertrauen ist in Deutschland noch ein Problem, weil wenn man nicht vertraut, dann kommt es auch nicht zu authentischen, tollen Inhalten, die dann durch Persönlichkeiten auch dargeboten werden. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen umständlich erklärt gewesen, aber ich glaube, man muss Freiraum lassen, damit die wirklich spritzigen Momente entstehen.
Wie ein Musiker, der im Grunde, wenn er kein Geld hat, letztlich auch das nicht entwickeln kann, was er vielleicht würde. Ne?
Also, ja klar, ich meine, wenn man den Leuten zu viel schreibt in die Texte oder denen zu viel vorgibt, dann fehlt die Persönlichkeit, die es ja braucht. Ja. Und am Ende willst du eine Persönlichkeit haben, aber du willst auch die hundertprozentige Kontrolle, und das funktioniert nicht ganz. Ja. Das heißt, vielleicht gehst du da dahin über, dass du sagst, ich habe die Persönlichkeit ausgewählt, also musst du sie jetzt auch mal gehen lassen in dem Moment. Ja.
Ja.
Du hast ja so als Markenzeichen die Fliege und die Hosenträger.
Ja.
Also kann man ja so sagen. Wie ist das denn? Hast du dann für dich entschieden, so das ist, das passt zu mir, so bin ich oder so möchte ich sein? Also wie geht man mit sowas denn um? Weil man hat ja da schon, das ist ja schon auch was, wo du sagst, sag ich mal, so ist Markenzeichen, das ist so irgendwas, oder? Das steht für mich so, oder wie kam das?
Ja, ich mag, glaube ich, dieses verspielte Element, ne? Also die Fliege und die Hosenträger. Ich mag das Berlin der Vergangenheit, das Berlin der 20er Jahre. Ich mag diese Zeit. Ich bin aber auch ein Fan von Carlsson vom Dach. Der hatte auch immer seine Hosenträger und ist über die skandinavischen Städte geflogen. Das habe ich als Kind konsumiert. Das fand ich irgendwie cool. Ey, so ein Typ, gut, ein bisschen frech, der ein bisschen auch aneckt, aber der fliegt halt über die Stadt und hat alles im Überblick. Und ja, ich mag Rock'n'Roll. Ich glaube, da gibt's viele Richtungen, aus denen das kommt. Und mein Glück, dass Nickelodeon auch ein Sender ist, der auch Dinge ausprobiert und dass man auch hier beim Styling manchmal mit Leuten zusammenarbeitet, die es dann auch als was Wunderbares sehen. Und so ist es, glaube ich, dazu hat sich's entwickelt. Aber sowas hat sich entwickelt. Zu Beginn zum Beispiel habe ich auch angefangen ohne Brille. Ich habe in meinem privaten Leben immer eine Brille auf. Zu Beginn habe ich bei Nickelodeon aber ohne Brille angefangen, aber nach einem Jahr hat man sich überlegt, wäre doch eigentlich toll, wenn du eine Brille tragen würdest, dann könntest du auch mal den Aufnahmeleiter, die Aufnahmeleiterin sehen, das war mein Problem bis dato, da hatte ich aber noch Glück, da habe ich meine Kollegin Laura an der Seite gehabt, die konnte das immer für mich managen, weil die hat's gesehen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja klasse, lass eine Brille auf jeden Fall nehmen, weil ich brauche ohne Brille. Und dann kam diese große, charismatische Brille für Nickelodeon auch dazu. Ja, das sind verspielte Elemente. Ich mag das, wenn man auch einem Charakter schon, bevor er den Mund aufmacht, ansieht, der ist irgendwie, der hat Fantasie und der ist ein bisschen bunt im Kopf, sagen wir mal.
Ja, und Fernsehen ist ja dann doch so, dass man auch sehr stark, sag ich mal, acten muss, ne, was man immer so denkt, dass es reicht jetzt, aber im Fernsehen kann das eigentlich fast nie genug sein, ne?
Voll, und ey, da sieht man dann doch auch Vorbilder von mir. So Jack Black ist so ein Vorbild, ja. Jim Carrey fand ich immer ein bisschen strange. Wusste ich nie, finde ich den jetzt cool oder nicht, aber auf jeden Fall hat mich seine Spielweise beeindruckt. Und das merkt man mir dann auch schon an. Ich bin manchmal auch ein bisschen zu drüber. Also da merkt man auch, dass ich aus dem Theater komme, was aber hier gut funktioniert. Und deswegen freue ich mich, auf großen Bühnen stehen zu dürfen, auch jetzt bei den KCAs, die anstehen. Weiß ich, wann wird es eigentlich ausgestrahlt?
Noch davor.
Ja, okay, genau.
Aber
egal, auf den großen Bühnen, wir hatten auch schon mal die KCAs. Ja, genau. Aber es war dann auch schön zu sehen. Ich fühle mich wohl. Zumal es schützt ja auch manchmal, so ein etwas knalliges Outfit zu haben. Setzt dir auch eine Maske auf, in der du dich noch freier bewegen kannst. Ja, diese Figur jeden Tag weiterzuentwickeln, macht mir auch Spaß.
Erzähl doch mal, wenn du jetzt KCAs oder Slimefest, alles, was du ja jetzt auch so über die Jahre gemacht hast, da gab es doch bestimmt ein paar ganz lustige Momente auch vor Ort, was man jetzt so nicht gesehen hat auf dem Bildschirm, oder?
Auf jeden Fall, wie oft ich, also ich hatte ja die Ehre, ein paar Mal geslimed zu werden. Und Slime ist wunderbar, aber es ist halt slimig. Das ist
und auch kalt.
Die,
ne?
Kunst der Sache ist auch kalt manchmal. Und da kommt es zu dem einen oder anderen Augenblick, da macht man dann doch mal eine Grätsche und liegt auf dem Boden. Ist dann ein kurzer Schock, aber alles gut, ist immer gut gegangen. Aber es gab vor allem auch Momente, wie die Zusammenarbeit für eine Sendung mit Joko und Klaas. Die waren bei mir zu Gast in der Sendung. Und zu sehen, okay, das sind Entertainer, wie ich sie bisher selten gesehen habe vielleicht, weil die kommen in die Tür, bevor die Kameras angehen und sind schon in ihren Rollen. Also sind schon voll dabei, die Leute und die Umgebung zu entertainen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das ist cool, weil das kenne ich bisher eigentlich nur aus Amerika, dass die Menschen aufstehen und zum Job kommen und sagen, ein Teil meines Jobs ist halt auch, hier einen guten Vibe zu verbreiten, ja, und nicht erst, wenn die Kamera angeht, irgendwie auf toll zu tun oder positiv, sondern einfach wirklich mit einer positiven Energie in so einen Arbeitsalltag reinzugehen. Ich finde, das ist auch ein Teil meines Jobs. Also das habe ich sehr gemocht, die mal so privat, also privat, war ja dann halb privat, aber die zu beobachten, wie die so sind. Weil ich habe mal in Interviews gelesen, dass sie eigentlich privat gar nicht einen Kaffee trinken gehen würden. Haben sie mal probiert, aber hat dann nicht geklappt. Aber im Beruf, da funktionieren die super. Da denkst du, ey, die sind beste Freunde für immer. Die sind bestimmt auch befreundet, aber manchmal ist man halt, man ist ja nicht in jeder Sekunde auf einer Wellenlänge. Aber gut, es soll ja jetzt kein Podcast über Joko und Klaas werden, aber das fand ich einen schönen Moment. Ich lerne immer wieder Größen kennen, auch aus Amerika. Wir haben ja auch Leute vom Cast hier gehabt, vom amerikanischen Cast, von einigen Nickelodeon-Serien. Da zu sehen, mit welcher Professionalität diese jungen Menschen eigentlich da vor der Kamera stehen, mit welcher Disziplin, und das halt viel auch mit Disziplin zu tun hat, sich zuzuhören. Und ja, da können wir uns alle noch eine Scheibe abschneiden.
Ja, ich denke auch. Also da, wir haben ja schon auch einige also internationale Events gesehen und ist natürlich von der Größenordnung noch was, das ist jetzt in Deutschland noch nicht vergleichbar, aber ich finde, aber also, trotz allem haben wir hier, finde ich, schon ein paar tolle Events, also gerade zum Beispiel das letzte Slimefest, da war auch auf der Bühne ja richtig Zauber, da ging es ja richtig los und war auch schön voll da, ne? 2.000-3.000 Leute so davor, also man muss ja schon sagen, das sind doch beeindruckende Bilder auch, ne?
Voll, ey, voll und ganz, ich bin auch
auch die Lautstärke war wahrscheinlich
die Lautstärke geworden. war krass, krass. Also, weil die Leute, momentan ist ja Mike Singer so ein sehr gehypter Star, der sehr viele Fans hat und die können extrem laut sein. Ja. Da manchmal in seiner Moderation voranzukommen, wenn Mike Singer 3 Minuten später auf der Bühne steht und die spüren das, die Menge, da hast du nichts mehr zu melden. Da musst du dann nur noch daran denken, versuch jetzt einfach nicht die Konzentration zu verlieren, denn du bist ja noch für den Fernsehzuschauer da. Ja. Und da kann der Ton noch später regeln, dass ich lauter bin als die Zuschauer. Naja, aber in der Halle war das nicht mehr der Fall.
Das glaube ich.
So sieht es aus. Ja, ansonsten, ich hab ja auch neulich mal in deinem Podcast mit Steffen Kottkamp gehört, der ja auch versucht, immer Nickelodeon mehr und mehr in die Richtung zu führen, dass es noch mehr Eigenproduktionen gibt, die halt auch diesen Live-Charakter haben, beziehungsweise die Kids, die Zielgruppe wirklich mit ins Boot holen. Und das finde ich eigentlich voll schön. Also es ist ein schöner Gedanke, weil als ich hierher kam, da gab es eigentlich gar nichts an Eigenproduktion. Da hat es erst begonnen.
Ja. Und was, jetzt mal abgesehen jetzt von den Live-Produktionen oder alles zusammengefasst, was hast du auf Nickelodeon selber, was magst du am liebsten, was sind so deine Lieblingsformate, irgendwas, was du gerne guckst, bist du SpongeBob-Fan?
Ey, na klar, SpongeBob, also SpongeBob geht immer, das ist ein Klassiker, ich weiß jetzt gerade aktuell, da sind glaube ich keine neuen Folgen, Nicky, Ricky, Dicky und Dawn sind super lustige Charaktere. Ich mag aber auch die Brotpiloten, das sind so zwei Dudes, Comic, die fliegen immer los mit ihrem Brotmobil und liefern Brot aus. Und das ist wahnsinnig lustig einfach, also was es da für Herausforderungen gibt. Aber ich meine, das mag ich auch an Nickelodeon, wenn man sich das mal... Also wenn man darüber mal nachdenkt, dass irgendwann mal es jemanden gegeben haben muss, der gesagt hat, ey, ein Schwamm, der da irgendwie die Hauptrolle spielt, das finde ich eine super Idee. Das hätte ja niemand gedacht. Deswegen ist es nur konsequent, auch die Brotpiloten zu haben, oder was da auch noch kommen mag. Aber ja, also die Thundermans, natürlich Henry Danger. Also es gibt eigentlich, ich kann mich für jede Sendung begeistern, weil ich gucke mir dann auch immer, ich blende manchmal die Dinge aus, die mir nicht so gefallen und versuche mir mehr aus den Serien zu holen. Ich gucke tatsächlich nur online, muss ich dazu sagen. Weil ich immer so viel unterwegs bin, gucke ich dann immer nur online und da gucke ich dann halt, was gerade im Feed mir angeboten wird. Da bin ich gar nicht so wählerisch.
Und sag mal, was ja irgendwie auch spannend ist ja momentan so zu beobachten, wie die Stars auch in der jüngeren Zielgruppe sich so entwickeln und dass man 2 16-Jährige da hat mit Lisa und Lena, die ja im Grunde halt in Deutschland wahrscheinlich so die Stars überhaupt sind. So, du hast sie ja getroffen. So, wie empfindest du das? Wie gehen die damit um? Also es muss doch ein wahnsinniger, das ist ja fast so Justin Bieber-artig irgendwie, was denen so auch begegnet. Wie siehst du das? So, du hast ja nun auch ein bisschen Abstand dazu und beobachtest das. Ist das nicht komisch irgendwie zu sehen, wie jemand schon in diesem Alter so, die können doch wahrscheinlich nicht mehr normal über die Straße gehen, wie siehst du das?
Ja, ich glaube, darum beneide ich die beiden nicht, weil diese Privatsphäre, die wünsche ich mir für mich dann in einem bestimmten Rahmen schon. Aber man muss sagen, in der Zusammenarbeit, ich mag die beiden total, weil die so bodenständig sind. Ich glaube, sie schützen sich auch. Auch die Familie, also die Familie schützt sich einfach dadurch, dass sie versuchen, in der Kunstwelt toll zu performen, aber trotzdem die Privatwelt außen vor zu lassen. Was nicht bedeutet, dass sie nicht authentisch sind. Sie sind wirklich offline genauso wie online. Und ich habe sie auch gefragt. Aber für die ging es auch total schnell. Die waren 15, das ging mehr oder weniger über Nacht. Das konnten die gar nicht begreifen. Das ist total her, ne? Abgefahren. Also, dass die nicht komplett kirre im Kopf sind, ist eigentlich
in dem Alter erstmal mit umgehen können. Ne?
Ist ein Wunder, aber die haben versucht, die Schule dann noch weiterzumachen, sind dann über, jetzt machen sie eine Tanzausbildung. Also versuchen trotzdem noch den gesellschaftlichen Rahmen zu erfüllen, den sie ja auch benötigen. Also sie sind ja auch noch nicht 18, aber sie sind sehr professionell. Ich glaube, dass die beiden noch eine tolle Karriere vor sich haben, weil sie sind sehr neugierig und sie hören zu. Ich meine, ich dachte, ich komme da rein und ich krabbel da wie ein kleiner Käfer an. Ja, aber die sind sehr neugierig und die fragen auch nach und die wollen auch Dinge lernen. Und diese Neugier, die wünsche ich mir eigentlich für alle Leute, mit denen ich arbeite. Das hat man nicht immer. Es gibt auch viele Menschen, die sind so ein bisschen drüber durch diesen Erfolg in Zahlen. Denken sie wären Michael Jackson, ja, und das ist es halt einfach nicht. Die Leute im Social Media Bereich, es sind vielleicht nicht viele, aber es gibt ein paar, die verwechseln Vorder- und Hinterbühne. Man hat ja im Theater das Konzept, alles vor der Bühne, da ist alles perfekt, und hinter der Bühne können wir uns auch mal Tacheles, da können wir mal miteinander reden. Aber bei denen verschwimmt es zu sehr und dann wird die Hinterbühne schnell für die zu einer Vorderbühne, was Horror ist fürs Team. Weil, dass so Leute groß werden, das ist ja nicht ihr eigener Verdienst, da sind ja immer Leute, die daran beteiligt sind. Aber brauche ich dir nicht erzählen.
Aber deren Erfolg kommt ja nur durch Social Media zustande. Wie gehst du damit um? Du bist ja im Grunde so eine, sag ich mal, Zwischengeneration. Du bist jetzt nicht unbedingt mit Instagram aufgewachsen, aber trotzdem natürlich noch so jung, dass du zumindest irgendwie Facebook und Co., also ich sag mal, bestimmte Sachen da, so also MySpace, da bist du schon wiederum dann doch zu jung wieder für, ne, würde ich mal so sagen.
Nee, oder? MySpace war echt groß. Ja? Ich hatte ein musikalisches erlebt? Projekt, Jack Fleck und MC Pumpe, gibt's glaube ich immer noch bei MySpace. nee, MySpace, das kenne ich nicht. Ich bin ja 30, ich sehe zwar jünger aus, aber ich bin 30 und das war genauso die Hochzeit von MySpace.
So 90er Jahre gefühlt, oder?
Ja, also wir hatten aber auf jeden Fall aber noch unser musikalisches erlebt, Projekt hatten wir da auf online, also da haben wir schon die ersten Fans abgegriffen. Und ansonsten natürlich muss ich gucken, dass ich meinen Erfolg decke. Ja, eigentlich wäre ich schon bei Millionen von Followern bei Instagram und Co. Aber da muss ich immer gucken, dass ich bei meinen Zehntausender bleibe. Da versuche ich natürlich. Aber
wie gehst du damit um? Ich meine, die, wie gesagt, machen ja alle da, also die leben ja in dieser Welt. Ich glaube, die fühlen sich auch teilweise sehr stark unter Druck, dass sie immer wieder Fotos und ich muss süß sein und so weiter. Also gerade so weibliche Influencer, die tun mir ganz oft sehr leid, weil man merkt, dass sie sich unter Druck fühlen. Wie ist das bei dir? Also irgendwie eine gewisse Erwartung ist ja gerade als öffentlicher Mensch ja immer da, dass der auch präsent ist, und dann ist ja die Frage, wie präsent ist er, wie viel, auf welchen Kanälen, wie gehst du damit um?
Also ich versuche das professionell zu halten insofern, dass ich sage, ich will den Leuten auch Behind-the-Scenes-Momente schenken, indem ich einfach während ich arbeite ganz viel davon mitnehme, als Teil meiner Arbeit. Ich versuche aber auch bewusst private Momente mir einzuräumen, die privat bleiben, und dadurch, dass ich sehe, dass es ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die regelmäßig ihren Feed und ihre Stories füttern, brauche ich keine Angst haben, dass sozusagen Schwarzbild entsteht bei meinen Followern. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, man muss sich manchmal der Angst entziehen, dass alle darauf warten, dass jetzt was Neues von dir kommt. Ja. Ich erlebe, weil ich auch noch nicht einen Cent dafür ausgegeben habe, dass mir Leute, dass mir Bots folgen oder ähnliches, ich erlebe es nicht, dass mir Leute, nachdem ich 3 Wochen vielleicht offline war, weil ich gerade im Urlaub war, nicht mehr folgen. Also das ist, glaube ich, was wir auch verstehen müssen. Ja. Wenn wir krasse Zahlenschwankungen sehen, dann sind es nicht nur menschliche Kräfte, die dahinter stecken.
Ja? Ja, diese Hysterie, ne, das ist teilweise nicht nachzuvollziehen.
Also natürlich spüre ich auch einen Druck, aber zum Beispiel bin ich nicht mit Lisa und Lena und denke die ganze Zeit, ich muss jede Sekunde nutzen mit denen und mit den Bildern machen, damit ich ganz viel davon abbekomme von ihren Followern. Es wäre falsch, weil die Follower, die Lisa und Lena haben, die folgen ja denen. Und wenn sie mir folgen, dann mögen sie trotzdem noch die Sachen, die sie machen. Was bedeutet, schon ein paar Wochen später würden diese Menschen kein Interesse mehr für mich haben. Was also fake wäre. Das heißt, ich nutze lieber die Möglichkeit, um zu erfahren, was über die Generation Lisa und Lena zu erfahren, zu erfragen, wie es denen geht, wie die dazu gekommen sind. Und ich merke, dadurch habe ich eine besondere Verbindung zu den Influencern, zu den Leuten. Obwohl, ich will bei Lisa und Lena nicht Influencer sagen, die sind ja jetzt, sehen sich auch mehr im Bereich Schauspiel, Moderation, Tanz. Wie auch immer, ich glaube, dadurch habe ich eine gute Verbindung zu meinen Kolleginnen und Kollegen, weil sie nicht denken, ich nutze sie aus.
Ja. Aber selber hast du da, wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, auch eine relativ nüchterne Haltung dazu, also dass du da auch sagst, dass du es auch teilweise übertrieben findest, wie manche da mit umgehen, oder?
Voll, also ich meine, jeder entscheidet es für sich und das finde ich dann auch okay, aber ich habe für mich entschieden, ich nutze diese ganzen Kanäle, um mich kreativ auszutoben, auch mal Dinge auszuprobieren. Ich habe ja auch immer einen Hang zu Comedy, das heißt, da kannst du sehr leicht ausprobieren, ne? Ich kann heute ein Video machen und gucken, ob der Sketch funktioniert hat. hat. Ja. Und morgen ist es wieder gelöscht, weil er vielleicht nicht funktioniert hat. und so sehe ich es. Aber ich sehe es jetzt nicht so, dass ich einen Druck habe und jeden Tag irgendwie ein Bild da posten muss. Und ich glaube, meine Followerschaft verzeiht es mir auch. Sie mögen Qualität statt Quantität. Man kann sie sozialisieren. Man kann Leute ja auch, sage ich mal, ja, ich glaube, das ist schon okay.
Ist ja auch Teil der Authentizität, ne? Wenn man selber sagt, ich will so sein, wie ich bin, und da muss man dann dem auch folgen, auch im Social Media, ne? Also sich so, also zu verkaufen, so ein Paket von sich, was man nicht ist, irgendwie, das wird wahrscheinlich auf Dauer auch wahnsinnig anstrengend.
Ja, und mein Konzept ist, Vorfreude ist die schönste Freude. Du weißt nicht, wie doll sich die Leute freuen, wenn ich was poste. Da haben sie schon dann 3-4 Tage drauf gewartet. Also mein kleiner Geheimtipp hier mal am Rande. Ja.
Sag mal, letzte Frage, gibt es irgendwelche Projekte, Dinge, die du so in den nächsten, ich sag mal, Tagen, Wochen, Monaten, Jahren geplant hast, die du hier offen schon legen kannst?
Also ganz klar ist, dass die KCAs anstehen. Ja. Und das ist ein fetter Batzen an bunten Dingen, die wir machen dürfen. Da gibt's die Road 2 Show, also eine Countdown-Show, nenne ich sie einfach mal. Eine Show, wo wir die Nominierten kennenlernen und treffen. Das wird im Studio stattfinden. Und dann gibt's die KCAs natürlich als großes Live-Event. Und das ist erstmal für mich die größte Aufgabe bis Mitte April. Und danach, da will ich mich mal wieder zurücknehmen und gucken, was kann ich wieder selbst kreieren. Weil ich denke schon immer darüber nach, auch die Moderation und die Regie / Filmemacherei irgendwie zusammenzuführen. Mhm. Was das bedeutet, dafür muss ich mir halt Zeit nehmen. Weil ich habe so viel Input hier von so vielen Seiten, da muss man sich manchmal dann auch mal wirklich 1-2 Wochen nehmen und gucken, was geht denn da draußen eigentlich wieder in der Welt? Ja. Und da habe ich auch Lust drauf. Also weil ich mag das auch, dass wir hier uns gerade unterhalten und Leute uns zuhören im Podcast. Ich habe mal eine Zeit lang beim Radio gearbeitet, habe das ausprobiert. Ne? Also ich versuche verschiedenste Wege, weil am Ende ist ja eins der Kern, und zwar die Geschichte, die wir erzählen wollen. Und das ist ja bestimmt auch ein Teil deiner Neugier, warum du das hier gemacht hast. Und ich mag das, und deswegen bin ich im April erstmal neugierig, und dann kann ich vielleicht im März, was kommt nach April? März, Mai, dann kann ich im Mai vielleicht mehr dazu sagen.
Okay, dann will ich dir da auch jetzt nicht weiter auf den Zahn fühlen, sondern erstmal sagen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr interessant und spannend. Also ich freue mich auf die KCA. Das wird auch eine tolle Veranstaltung, und wir freuen uns auf alles, was da kommt.
Genau, und kommt vorbei, wenn ihr das hört, kommt zu den KCAs. Genau.
Ja, und dann noch einen guten und wundervollen Tag, und
vielen Dank.
Bis bald.
Dankeschön.